Der Hirte und die Weberin von Clara Blum. Es liest Marion Bertling. Erstes Kapitel. Ni jitsu tsie yin. Drei Mädchen standen auf der Szene. Die rechte in lichtblauer Seide war der Morgenstern, die linke in tiefblauer Seide der Abendstern. Und die mittlere, ganz in Silber glitzernd, war die Milchstraße. Mit hohen, ausdruckslosen Stimmen sangen sie, »Dünne Wolken wob die Frau!« Das Nanxing-Theater führte eine uralte Legende auf, nach uraltem Gebrauch für die Bühne bearbeitet, nach uralten Traditionen der Schauspielkunst dargestellt. Handlung, Sinn und Charaktergestaltung waren bis zur Unkenntlichkeit in Rhythmus und Farbenwirkung, Akrobatik und Symbolik zerfasert. Nü Lang und Je Nü, der Hirte und die Weberin, zwei Sternbilder und zugleich ein mythisches Liebespaar, wurden von berühmten Bühnenkünstlern gespielt. Im Publikum waren hohe Beamte und sogar einige Ausländer anwesend. Sie verstanden nichts, aber sie waren von der exotisch reizvollen Bilderfülle unwillkürlich mitgerissen. Ein stark stilisierter Webstuhl erschien vor dem gestirnten Hintergrund. Davor bewegte sich rhythmisch ein zierliches Geschöpf, das nach einigen abgezirkelten Gebärden kunstvoll zu klagen anfing. »Schachfigürchen sind wir nur in den alten Götterhänden.« »Ja«, sagte ein junger Chinese, der neben seinem Gefährten in der fünften Parkettreihe saß, »Schachfigürchen, das stimmt. Wollen wir gehen, Kaimen? Ich kann das Zeug nicht mehr vertragen.« Anstatt erstaunt oder entrüstet zu sein, folgte ihm Fu Kaimen mit sichtlicher Bereitwilligkeit, ohne auch nur noch einen Blick auf das entzückende Bild zu werfen, das soeben die Szene beherrschte. Ein Jüngling, verkleidet als goldgefiederter Hahn, der Begleiter des männlichen Prinzips Yang, tanzte vor einem Mädchen, das eine silberweiße, langohrige Pelzmütze auf dem Kopf trug und die Mondhäsin darstellte, die Begleiterin des weiblichen Prinzips Yin. Er vollführte seine akrobatischen Sprünge mit so beschwingter Grazie, dass er buchstäblich zu fliegen schien. »Ich habe mich überhaupt nicht gewundert«, sagte Fu Kaimen, als sie auf die Straße traten, »dass du heute plötzlich wieder dieses traditionelle Gefunkel und Geleier und Gehopse sehen wolltest. Warum eigentlich? Weil du selbst Nü Lang heißt?« »Mein geringer Name hat wenig damit zu tun«, erwiderte Chang Nü Lang. »Die Legende dieser beiden Sternbilder hat schon größere Leute beschäftigt. Es ist doch merkwürdig, was für Einfälle unsere Landarbeiter in ihren Kummernächten in den Himmel hinein fantasieren und zwischen die Sterne malen. Und es ist abscheulich, wie unser offizielles Theater dieses schlichte, tiefsinnige Bauernmärchen verzerrt und verflacht.« Sie gingen nebeneinander über die breite, durchlärmte Edward the Seventh Road. Es war eine warme Sommernacht des Jahres 1929. Chang Nü Lang trug einen langen, hinabfließenden chinesischen Anzug von unauffälligem Dunkelblau, aber aus kostbarstem Seidenstoff. Er war groß und schlank und hatte ein feines Gesicht mit länglich schrägen Augen und einem suchenden Zug um den Mund, einem Zug von sanfter Hartnäckigkeit. Fu Kaimen dagegen war europäisch, aber nicht sehr elegant gekleidet, klein und schmal, das Gesicht flachnäsig mit einem Zug von trockener Ironie. »Wundert dich das?«, fragte er. »Was weiß unsere offizielle Kunst vom lebendigen Chinesen? Sie will auch lieber nichts wissen, besonders nichts von den Lao Bai Xing.« Sein Gesicht wurde ernst und in seiner Stimme kam ein Ton von politischer Feierlichkeit, als er diese drei Silben aussprach. Sie bedeuteten wörtlich die achtbaren 100 Namen, die 100 chinesischen Familiennamen, die, auf das Riesenvolk verteilt, sich unaufhörlich wiederholen, wie Müller und Schulze, Hinz und Kunz, so dass man in jeder Hütte und an jedem Straßeneck einem Xu oder Fu, einem Wang oder Chang, einem Chen oder Li begegnet. Aber Lao Bai Xing, die chinesischen Hinz und Kunz trugen keinen Beigeschmack von Geringschätzung. Sie drückten Ehrgefühl und Selbstbewusstsein des kleinen Mannes aus. Wir, die achtungswerten Menschen aus dem Volk, wir, die chinesische Gesamtheit, wir, die achtbaren 100 Namen. Man müsste ein neues Theater schaffen, träumte Niu Lang. Das Theater des heutigen Chinesen. Ich fürchte, das Volk hat dringendere Sorgen, meinte Kai Men trocken. Alles ist dringend, beharrte Niu Lang. Es ist nun ein Jahr her, seit wir unsere Abendschule eingerichtet haben. Kommen nicht täglich mehr Leute? Lernen sie nicht täglich mit größerem Eifer? Sie hatten den Wahangpu-Fluss erreicht und gingen nun an seinem Ufer. Niu Langs Wohnung lag in der entgegengesetzten Richtung, aber je später er nach Hause kam, desto lieber war es ihm. »Ich muss gestehen«, sagte Kai Men, »dass ich am Anfang sehr skeptisch war. Ich dachte, die Leute würden bestenfalls lesen und schreiben lernen. Für die Wareninventur. Aber ich glaubte nicht, dass sie für Geschichte und Soziologie, für Literatur und Fremdsprachen etwas übrig haben würden. So ein Geschäftskommiss ist meistens ein typischer Shanghaier, geldgierig bis da hinaus, moralisch tief unter dem Niveau eines Arbeiters oder Bauern.«